Wenn man diese Leidensgeschichten hört, fragt man sich, wo bleibt Gott? Warum greift er nicht deutlicher ein? Wenn man genauer hinschaut, wird man sehen, dass Gott handelt, dass er eingreift. Vielleicht nicht so, wie man sich das vorstellt, aber es werden Menschen Christen auch in einer solchen extremen Situation. Heute möchte ich mit euch über ein paar Verse aus Römer 8 nachdenken. Römer 8 ist ein Kapitel, das genau in diese Situation geschrieben ist, wo Menschen zum Beispiel, Christen, unter ihrem eigenen Leid so weit sind, dass sie nicht mehr beten können. Sie können nur noch seufzen. Und Gott sagt, der Heilige Geist wird dieses Gebet übersetzen. Auch wenn ihr anderes Leid miterlebt, wo euch die Worte fehlen, der Heilige Geist wird eure Gefühle und das, was ihr empfindet, Gott gegenüber in ein Gebet verwandeln. Und wenn ihr euch denkt, dass Gottes Liebe weit weg ist, ist sie nicht. Sie ist in allem da, auch wenn ihr ihn nicht versteht. Die Verse heute stehen mittendrin und da geht es eben auch um die Frage, wie wir in dieser Welt umgehen mit dem, was wir erleben. Könnt ihr mal, sodass ich schalten kann? Ja, nochmal. Funktioniert nicht? Auf den Bildschirm tippen, dass ich da dran kann. Oder die Batterie ist alle. Genau. Könnt ihr nochmal eine Folie weitergehen, wo Nummer 1 ist? Ja, das ist gut. Ja, fangen wir mit dem ersten an. Ich möchte diesen Text heute nicht erstmal ganz vorlesen, sondern Stück für Stück entfalten, weil das einfacher ist. Der ist nämlich sehr vielschichtig. Erstens, die dunkle Zeit ist beschränkt. Unbeschränkt ist Gottes Herrlichkeit. Paulus fängt so an, im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen. Das sagt er Menschen, die unter Druck sind, die körperlich gequält und gefoltert werden, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, wo die Familien leiden. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden dieser Welt nicht ins Gewicht fallen. Kann man das so sagen? Wir leben in einem Land, in dem Religionsfreiheit ist. Und dafür bin ich sehr dankbar. Weltweit sieht die Situation anders aus. Ihr habt das gerade auch gesehen auf dieser Weltkarte. Die Stimmung kann auch schnell umschlagen in einem Land, wo vorher Freiheit ist. Da müssen, wie das in Indien ist, Nationalisten an die Macht kommen, religiöse Nationalisten, und dann verändert sich die Situation schnell. Wenn man diese Landkarte anguckt, stellt man fest, dass es fast identisch ist, diese Länder, da ist ein extremer Judenhass, Antisemitismus und gleichzeitig Christenhass. Das kommt meistens zusammen vor. Paulus ist Realist, er sagt einfach, die Welt ist, wie sie ist. Vielen Dank. Er sagt, die Welt ist, wie sie ist. Aber wenn man auf die Länge der Geschichte guckt, ist das eine kurze Episode. Die Ewigkeit ist eben sehr viel länger und deswegen nimmt diese Zeit als Durchgangszeit. Das ist leichter gesagt als getan. Und deswegen gibt er ein paar Tipps und sagt, verkriecht euch nicht. Und das ist nämlich die zweite Hälfte dieses Verses. Wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der uns teilhaben lassen wird. Das ist der Grund, warum man sagen kann, das mit dem Leiden ist eine Durchgangssituation und nicht so erheblich. Und er möchte damit sagen, ihr müsst nicht auf das Leiden im Moment gucken, sondern auf die Perspektive, die ihr habt. Wenn ihr nur auf die Situation schaut, dann habt ihr Angst und dann seid ihr in dieser Angst gefesselt. Und deswegen richtet euch auf, macht den Rücken gerade, schaut nach vorne. Was euch erwartet, ist die Herrlichkeit. Eine Hoffnung ist nicht, dass das Leiden vorbeigeht und alles gut wird, sie ist viel größer. Euch erwartet Herrlichkeit. Das Wort muss man ein bisschen erklären, umschreiben, weil es in unserem Wortschatz ab und zu auch auftaucht, aber doch mehr indifferent. Also Herrlichkeit, das meint Ruhe, Frieden, Gesundheit. Herrlichkeit hat mit Licht zu tun, heilsames Licht, Klarheit, Heilsein, Glück ohne Reue, ein Rausch an Farben, ohne dass man Drogen dafür nehmen muss, tiefer Friede, überschwängliche Freude, keine Angst, keine Sorgen, heile, respektvolle Beziehungen zwischen Menschen, Empathie und Rücksicht. Das ist Herrlichkeit. Das alles nicht, weil Menschen sich Mühe geben, sondern weil sie von Gott geschaffen wird, weil er weiß, wie Herrlichkeit geht. Gott wird das einmal sichtbar machen. Wer an ihn glaubt, wird es erleben. Man kann es sich nicht verdienen. Jemand hat mal gesagt, die Steigerung von Schönheit ist Herrlichkeit. Also es geht um viel mehr. Um übersinnliche, überirdische Schönheit, um unvorstellbares Licht und Klarheit. Davon sehen wir hier nicht viel und wir können uns das oft nicht vorstellen, deswegen wird es immer wieder versucht, mit vielen Worten zu beschreiben. Zweitens, die Sehnsucht der Schöpfung und Gottes herrliche Leute. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Wenn hier von Schöpfung die Rede ist, dann werden nicht nur die Menschen damit gemeint, sondern auch Tiere, Pflanzen, die Meere, das Land, der ganze Kosmos. Die Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer Herrlichkeit offenbar werden. Alles überstrahlend, Frieden und heilbringend. Das sind große Worte. Wenn man sich die Christenheit anschaut und nicht nur die anderen, sondern sich selber, dann denkt man, echt jetzt? Das soll den Durchbruch bringen, wenn wir in unserer Herrlichkeit sichtbar werden. Für Leute, die ein anfälliges Ego haben, die gibt es auch unter Christen, ist das eine super Gelegenheit, selbiges aufzublasen und zu sagen, wir bringen das Heil der Welt. Aber man muss hier genau hinhören, Paulus sagt das nämlich nicht Menschen, die gerade auf dem Ego-Trip sind, sondern die eigentlich unter dem Teppich leben, weil sie nicht mehr hochkommen, weil sie gequälte Minderheit sind, weil sie täglich einen auf die Mütze bekommen, die völlig die Peilung verloren haben, dass es auch noch diese Herrlichkeit geben kann. Und wenn wir ehrlich sind, man kann Christen nicht optisch von anderen unterscheiden. Christen lächeln nicht mehr oder weniger als andere auch. Sie sind nicht immer an ihrem Verhalten als Christen zu erkennen. Meistens sind sie genauso bekloppt und ideologisch verführbar wie ihre Mitmenschen auch. So ist das Leben. Und selbst wenn es einzelne moralische Vorbilder gibt, ist das nicht unbedingt ein Beweis für die Herrlichkeit der Kinder Gottes. Das, worüber hier geredet wird, das ist keine moralische Kategorie, das ist unsichtbar, das ist aus Gottes Perspektive gedacht. Er sagt, mein Volk in dieser Welt ist groß. Das sehen viele jetzt noch nicht, weil sie nicht darauf achten, weil es sie auch nicht interessiert. Aber viele, in denen Gottes Reich, mein Reich, schon wächst und gedeiht und irgendwann wird das sichtbar sein. Bis jetzt sieht man vielleicht komische Gestalten, man sieht eher den verlorenen Sohn oder die verlorene Tochter, aber der Unterschied ist, sie sind in die Arme Gottes gefallen, da ist noch nicht vieles in Ordnung oder alles in Ordnung, aber sie sind auf dem richtigen Weg, das Reich Gottes beginnt in ihnen. Und das, was im Verborgenen gestaltet wird von Gott, wird einmal in Herrlichkeit sichtbar werden. Also es hängt viel mit Gott zusammen, es hängt davon ab, wie wir Gott Raum geben in unserem Leben und in diesem Sinne wird Herrlichkeit und Licht deutlich werden. Und das alles wird plötzlich sichtbar sein in einem Augenblick. Das heißt, wenn Gottes Schönheit und Herrlichkeit sichtbar wird, dann wird man nicht mehr die Narben sehen, man wird nicht die Fehler sehen, man wird die Schönheit Gottes sehen, die Schönheit Gottes, die in Menschen leuchtet, die er in denen er lebt und die ihn aufgenommen haben. Das wollte man und konnte man vorher nicht sehen, irgendwann wird das offenbar. Das heißt, Paulus möchte hier den Christen Mut machen und sagen, denkt nicht zu klein von euch, aber da geht es auch gar nicht um euch selber und euer Selbstkonzept, sondern ihr müsst im Licht Gottes leben und in diesem Maße, wo dieses Licht in euch scheinen kann und euer Leben bestimmt, wird es euch jetzt Kraft geben und es wird einmal sichtbar sein, ihr lebt nicht vergeblich auf diesem Weg. Und dann kommt noch die seufzende Welt. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Die Zeit jetzt ist bestimmt durch Vergänglichkeit und Vergeblichkeit. Es geht um einen Überlebenskampf gegen Krankheit, gegen den Tod. Ganz einfach, wo geputzt wird, wird es wieder dreckig. Wer gesund lebt, wird auch sterben. Was aufgebaut wird, wird zerstört. Man investiert Zeit und Kraft und nachher zeigt sich, dass es vergeblich war. Man arbeitet an seinen schlechten Gewohnheiten, erreicht einen bestimmten Grad charakterlicher Reife und irgendwann haut einem das Leben mal wieder rein und plötzlich ist der fiese Charakter von damals wieder da. Das heißt, wir leben in dieser Vergänglichkeit und Vergeblichkeit, das Leben wird von Tod bedroht. Überall aussterbende Tierarten, Menschen, die nicht das Leben fördern, sondern eher den Tod. Das Welt ist Lebenszone und Todeszone. Jeder von uns hat das gesehen, vergiftete, zerstörte Umwelt. Das alles haben wir wahrgenommen und selbst wenn man es verbessern kann, wenn man etwas wieder einen Schaden heilen kann, es bleibt dieses gleiche Problem der Vergänglichkeit. Und das sollen wir einfach wahrnehmen. Das ist so, das hat Gott so geregelt, das ist Folge auch der Sünde, aber eben nicht nur ein Schicksal, sondern es weist auf etwas hin, was größer ist, nämlich die Befreiung von der Vergänglichkeit für alle, nicht nur für die Menschen, sondern auch für die Schöpfung. Und dann kommt das Seufzen der Kinder Gottes. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Gottes Geist wohnt in denen, die Jesus folgen. Er ist mit seiner Stimme da und ermutigt uns. Wir glauben, dass Gott sein Reich auch heute baut. Er tut es jetzt in den Menschen, die zu ihm gehören. Er tut es in dir und in mir. Manche Dinge, die wir körperlich ertragen müssen, sind schwer zu ertragen. Wir leben die Vergänglichkeit genauso wie alle anderen Menschen und die gesamte Schöpfung. Aber diese Errettung durch Jesus ist Realität. Sie ist höher als das. Und deswegen stellt Paulus klar hier, nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht hat? Hoffnung bedeutet nicht, die guten Anfänge in der Gegenwart hochzurechnen und zu denken, es wird schon wieder. Das ist keine Hoffnung, sondern eher Optimismus. Und von dem brauchen wir eigentlich jede Menge. Dass wir sehen, wo ist etwas Positives, wie kann sich das entfalten, wo kann Positives verstärkt werden, dass sich gute Entwicklungen ergeben. Hoffnung ist etwas anderes. Hoffnung glaubt, dass Gott etwas tun wird, dass er etwas tun wird, was die menschliche Auf und Ab grundlegend verändert, wo etwas von seiner Herrlichkeit deutlich wird, wo wir Zukunft und Hoffnung haben. Wie gesagt, der Optimismus, dass es besser wird, ist menschlich, den brauchen wir. Den brauchen wir uns, um uns den Aufgaben zu stellen, die wir jeden Tag haben. Aber wenn es um Hoffnung geht, die wirklich Bestand haben soll, geht es um Hoffnung, die weitergeht. Über dieses Leben der Vergänglichkeit hinaus. Und darauf möchte uns Paulus stoßen und das hat schon Jesus angeregt und deswegen ist es für uns wichtig. Fünftens, Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Darum, warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Also, Hoffnung knüpft nicht daran, an dem es sieht, hier sind gute Entwicklungen und die werden besser, sondern Hoffnung ist das, Gott wird es einmal tun und wir werden es sehen. An diesem Punkt müssen wir über zerbröselnde menschliche Hoffnung sprechen. Wir leben in einer Zeit, in der es einen großen Optimismus gibt, dass Menschen die Zukunft gestalten können und auch verändern können. Und das ist auch so. Das will ich nicht in Abrede stellen. Aber wir sind als Christen so Teil unserer Welt, dass wir diesen Optimismus schon so zum Teil verinnerlicht haben, dass wir sagen, eigentlich brauchen wir doch keinen Gott mehr. Das kriegen wir schon alleine hin und Gott ist dann für das Jenseits zuständig. An dieser Stelle müssen wir wahrnehmen, dass es menschliche Hoffnungen gibt, die begründet sind, aber eben auch viele Hoffnungen, die kaputt gegangen sind. Und die müssen wir uns deutlich machen, um zu sehen, wo wir auf echte Hoffnung setzen, die uns weiterhelfen kann. Ich möchte ein paar Dinge aufzählen, wo Hoffnungen zerbröselt sind. Corona hat uns unsere Grenzen aufgezeichnet. Wandel durch Handel hat sich nicht erst durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine als Illusion erwiesen. China tritt immer offener und deutlicher als imperialistische Macht auf. Ein Land, das alle Religionen unterdrückt und übrigens immer noch 690 Millionen Entwicklungshilfe von uns bekommt. Unglaublich. Diktatoren sind zurück in einer Art und Weise und in einer Anzahl, die man nicht geglaubt hat. Und so die neueste Pest jetzt ist der offene Antisemitismus, der Juden überall in Bedrängnis bringt und Israel vernichten will. Das ist im Moment ein Moment, wo der Nebel zur Seite gerissen wird, wo wir offen sehen, was ist mit Menschen, die Hoffnung stiften wollen. Was soll man sagen, wenn Professoren sich an dem Massaker der Hamas erfreuen und bedauern, dass es zu wenig Opfer gab? Was soll man dazu sagen, dass Menschen sonst der Wissenschaft folgen, aber nun kruden Verschwörungstheorien glauben? Man kann das erklären. Es gibt gerade in der universitären Landschaft den Postkolonialismus als Studiengang. Der hat ein paar Grundannahmen. Die erste Grundannahme ist, es gibt Unterdrücker und Unterdrückter. Das ist das alte marxistische Prinzip. Die Israelis sind zum Beispiel die Unterdrücker und die Palästinenser die Unterdrückten. Das heißt, die einen sind böse, die anderen sind gut. Selbst wenn man diese Ideologie auf etwas anwendet, müsste man ja noch ans Nachdenken kommen, ob das alles schon passt. Diese Menschen ist ihre Lehre wichtiger als die Fakten. Sie verdrehen die Fakten, aus Opfern werden Täter und aus Tätern werden Opfer. Bei Fridays for Future gab es schon lange antisemitische Tendenzen und man fragt sich, soll man das Klima für eine Welt retten, in der ganze Völker ausgelöscht werden? Und welches Volk ist nach den Juden dran, dass man es auslöscht? Was soll man von Politikern halten, die immer wieder die Solidarität mit Israel erklären, aber indirekt den Terrorismus finanzieren? Was soll man von Menschen halten, die sich hochmoralisch engagiert halten, aber eine terroristische Gruppe verherrlichen? Im Moment drängt das alles den Nebel zur Seite und wir sehen, dass die Menschen, die oft mit dieser Hoffnung spielen und uns zu dieser Hoffnung einladen, nichts anzubieten haben. Sie stehen nackt da. Sie schaffen es nicht, ihre Empathie auf alle Opfer auszudehnen. Sie schaffen es nicht, nicht nur gegen Rassismus, sondern auch gegen Antisemitismus zu kämpfen. Und man merkt, was soll man von diesen Leuten erwarten? Was soll man noch hoffen? Natürlich gibt es auch diese anderen Signale. Dass hier in der Hamburger Innenstadt 238 leere Stühle, die an die Geiseln der Hamas erinnern sollen. Wichtig ist für uns, dass wir uns nicht aus der Welt zurückziehen. Das ist auf gar keinen Fall unsere Aufgabe. Unser Platz ist in dieser Welt. Natürlich sind auch nicht alle Menschen so, aber wir müssen uns davon verabschieden, was in unserer Zeit gepflegt wird, dass der Mensch im Kern gut ist. Und wenn man sich ein bisschen mehr Mühe macht, dann wird es schon wieder. Der Hass, der gerade zu erleben ist, zeigt, das ist eine Illusion. Die Leute, die meisten, merken das inzwischen und ziehen sich zurück. Man zieht sich ins Private zurück, man hat die Zuversicht verloren, Angst macht sich breit. Und das gibt es auch unter Christen. Ich finde es aber für Christen keine angemessene Situation oder Reaktion. Und deswegen ist dieser Text so wichtig, weil wir uns auf zwei Dinge neu konzentrieren müssen. Nämlich, dass Gott allein Menschen verändern kann, dass sich Situationen verändern, und das tut er schon heute. Aus Tätern werden Bekehrte, die die Opfer um Vergebung bitten. Aus Leuten, die hassen, werden Liebende. Das kann Gott tun und darum sollen wir bitten. Gott allein kann eine herrliche Zukunft schaffen. Wir können es auf dieser Welt erträglich machen und das sollen wir auch. Wir sollen Dinge verbessern, die wir verbessern können. Aber die wirkliche Hoffnung und Zukunft schafft Gott. Und deswegen ist die Frage, wie können wir als Christen in so einer Situation Hoffnung gewinnen und leben? Wie kannst du in so einer Situation Hoffnung leben? Was kannst du tun, damit die Angst nicht überhand nimmt? Damit du dich wieder neu auf Gott konzentrieren und sagst, ich möchte von dir diese Kraft haben. Ich möchte diese Hoffnung auf diese Herrlichkeit, auf diese lichtvolle Zukunft. Und ich möchte, dass du ein bisschen von diesem Licht schon in diese Zeit hineinscheinen lässt. Wenn wir diese Hoffnung auf Herrlichkeit wiedergewinnen, bekommen wir eine enorme Kraft. Wir bekommen die Kraft von Gott, uns der Gegenwart zu stellen. Nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern das zu tun, was möglich ist. Ich habe eine Sache mitgebracht. Das ist Sonnencreme. Lichtschutzfaktor 50. Steht in unserem Toilettenschrank und ist ein Zeichen der Hoffnung, dass es irgendwann mal wieder Sommer gibt. Und wenn der Sommer mal nicht so war, wird der nächste bestimmt was. Das Thema Sonnenmilch in diese Predigt hineingekommen ist, ist ein Gag. Ich habe Uwe den Satz geschickt, den Infosatz für die Predigt, und er hatte ein Bild geschickt, da hat er einen Sonnenbrand und ich sage, denk an die Sonnenmilch. Und er hat das Thema so auf die Homepage gesetzt und ich dachte, ja, das ist eine gute Idee. Es ist unser Punkt zu zeigen, wir warten auf eine lichtvolle Zukunft. Und wenn im Moment der November und auch das Leben etwas düster ist, schauen wir auf dieses Zeichen. Auf dieses Zeichen, das uns erinnert, ja, Gott wird sein helles Licht schenken und das geht über alle unsere Vorstellungen. Und dazu möchte ich uns einladen. Das Lied, was wir jetzt gemeinsam singen, macht das deutlich. Jesus, wir sehen auf dich. Das ist die Einladung, die Hoffnung bei ihm zu suchen und somit in den Alltag zu gehen.